Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass-Boys machen ein kleines Preview fürs Wochenende. Big G, die Teams sind draußen und wir wollen halt mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja, fangen wir an mit dem ersten Spiel.
Genau, also Irland gegen England. England hatte schon relativ früh die Mannschaft bekannt gegeben, soweit ich das mitbekommen habe. Vielleicht, weiß nicht warum, das ist schon das zweite oder dritte Mal, wo die relativ früh zum Wochenstart das rausgebracht haben. Und Irland hat eben jetzt auch quasi Mannschaft veröffentlicht und wahrscheinlich das größte Talking Point dort ist Crowley. Kommt rein auf 10 und Prendergast ist komplett aus der 23 raus.
Ganz raus. Noch nicht mal alter Satz dann. Ne?
Warst du überrascht?
Und wird auch nur von Kieran Frawley abgedeckt, der eigentlich auch Fullback ist, oder?
Nee, also eigentlich 10. Der spielt auch verschiedene Positionen, aber eigentlich 10, ja.
Mhm. Aber hat er oft an 10 gespielt? Also viel Erfahrung?
Nee, durfte er nicht. Deshalb hat er gewechselt zu Connacht für nächste Saison, dass er auch da wirklich stand.
Ja, für nächste Saison. Die fängt im August an oder so. Okay, ja, alles klar. Conan auf der Bank.
Finde ich krass.
Josh van der Flair startet dafür.
Oh, krass.
Ja, das sind wohl die größten. James Lowe hat sich verdient zu starten.
Ja, wir können halt mal kurz durchgehen. Also Lochman, Sheehan, Furlong. War relativ deutlich zu erwarten, dass Furlong startet. Auf jeden Fall Ryan McCarthy in zweiter Reihe. McCarthy, glaube ich mal, kann halt glücklich sein, dass Farrell ihnen noch eine Chance gegeben hat. Byrne rückt auch quasi auf der 6 mit Van der Fleer und Doris 7-8. Und dann in der Hintermannschaft gibt es ein paar. Crowley, Lowe, McCloskey, Ringrose, Balakun, Osborne. Also manche Positionen relativ treu geblieben. Van der Fleer komplett aus der 23 und dann jetzt wieder rein sozusagen. Ist ein bisschen überraschend.
Interessant.
Auf der Bank Keller, O'Toole, Beelam, Conan, Timoney, Casey, Frawley, O'Brien. Also Tommy O'Brien kommt halt rein und das sind drei Hintermannschaftsleute auf der Bank. Mhm. Da war ich so ein bisschen überrascht tatsächlich. Das heißt, dass Zuchuku gar nicht drin ist, finde ich ein bisschen krass.
Ja, stimme ich zu.
Auf der englischen Seite, wenig Wechsel, also nur die quasi so ein bisschen mit Dingt waren, habe ich das Gefühl gehabt. Gange, Cohen, Digging, Hayes, Itoji, Chessum, Tom Curry, Earl und Jackson Pollock.
Erster Start.
Joke. Und dann Mitchell, Ford, Arnold, Dingwall, Lawrence, Freeman, Stewart. Also Dingwall und Lawrence machen die Innenpaarung und Freeman rückt eins raus auf die Ecke. Also wahrscheinlich einfach Robock hat sich meines Erachtens nicht so gut verkauft in den letzten Spielen, hatten wir auch so ein bisschen gesehen. Auf der Bank dann George, Rod, Davidson, Coles, Pepper, Underhill, Van Portvliet überraschenderweise und Marcus Smith, aber ich habe es auch so ein bisschen gesagt mit Ben Smither. Van Portvliet ist wirklich viel mehr so ein Tempo-Dude. Und macht auch sehr viel alleine, was auch sehr erfolgreich sein kann. Ich glaube auch so, wenn man ihn bringt, so in die 60. Minute, ist ein großes Gefahr für Irland. Jetzt, wo wir die beiden Mannschaften sehen, wie stellst du das Spiel am Wochenende vor?
Ja, ich denke auch erstmal brutaler Forward-Battle, oder? Also das sind ja Leute, die bei den British and Irish Lions zusammen gestartet sind. Noch, ne? Tight Byrne gegen Tom Curry. Scrum wird ein Talking Point sein, denke ich, für Irland insbesondere. Ne? Also Schottland hatte da auch teilweise Probleme. Schottland gegen England und auch Irland wurde unter Druck gesetzt von Italien. Also das wird ein großes Ding sein, wo man denke ich drauf schaut. Ja, ich meine, man kennt also beide finde ich sehr, was er sehr konservativ, aber um es mit deinen Worten zu sagen, also wer beantwortet uns dann neue Fragen? Henry Pollack an 8 vielleicht. Schiebt, also wenn ich jetzt bei England bleibe, Freeman zurück an 14, damit Ollie Lawrence Platz hat. Ja. Mal schauen, wie die Dingwall-Lawrence-Kombination, Center-Kombination laufen wird. Dingwall war auch nicht so oft so viel zu sehen im Spiel gegen Schottland. Vielleicht wird es jetzt anders sein zu Hause.
Weiß auch nicht, ob die viel zusammengespielt haben, tatsächlich.
Ja,
Ja,
das war
also.
auch mein erster Gedanke. Freddie Stewart an 15 immer noch starten, weiß ich nicht, hat auch bei einigen Situationen nicht ganz so top ausgesehen, aber ich glaube, Furbank wird wahrscheinlich noch gar nicht fit sein oder nicht fit genug sein. Tja, also ich glaube, es wird ein brutal, ich hoffe auf ein brutales Spiel. Ich glaube, am Ende wird vielleicht England das bessere Ende haben, würde ich jetzt sagen. Zu Hause.
Wettbüro steht quasi England plus ja 11, 12 Punkte so ungefähr. Irland auf jeden Fall Außenseiter auswärts, aber Irlands Formguide in Six Nations gegen England ist mit sehr, sehr oft gewonnen und vor 2 Jahren den Grand Slam Decider verloren, aber sonst eigentlich gegen England. Ja, immer gewonnen. Also Bilanz gegen England für Irland sehr gut. Und ich glaube, es spielt gerade, wenn man halt so ein bisschen das Tiefere anschaut, dass Irlands Form nicht so bombastisch ist. Aber Six Nations Pedigree, würde ich halt sagen, ist auf jeden Fall da. Vielleicht mit ein, zwei Leuten haben die so ein paar Fragezeichen doch beantwortet. Aber wie du halt gesagt hast, Sturm ist große Fragezeichen. England wäre auf jeden Fall stärker in der Gedränge. Also würde ich halt sagen. Was wir halt nur bisher noch nicht so ganz gesehen haben, ist irgendwie so Topform von Leuten wie Itoje. Der hatte irgendwie so ein schwaches Spiel letzte Woche, wo der dann ausgewechselt war, auch so ein bisschen überraschend war. Tom Curry bisher so ein bisschen ja, angezogene Handbremse gefühlt. Ben Ayre sah sehr müde aus in den Spielen. Also auf jeden Fall hat sehr viel Rugby gespielt in der letzten Zeit. Deshalb bin ich tatsächlich überrascht, dass er weiterhin startet. Aber let's see. Ich muss mal sagen, also Irland ist deutlich Außenseiter für das Spiel, aber so deutlich gut fand ich, England hat nicht. Das ist das Ding, warum ich, also ich bin ja also nicht unparteiisch hier und ich versuche so ein bisschen den allgemeinen Blick zu nehmen. Ist halt natürlich schwieriger für mich, aber ich finde England nicht so stark. Also es kann halt sein, dass sie am Wochenende zeigen, was sie drauf haben, aber die haben sich nicht so stark präsentiert. Die machen das, was sie halt machen, sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass Pollock ein starkes Spiel haben wird, weil ich glaube, viele kennen ihn von Northampton und Leinster hatte gegen Northampton Schwierigkeiten, ihn so wirklich unter Kontrolle zu halten. Und ich glaube, das wird für Irland auch schwierig sein. Besonders da auf diese Rolle, dass er vielleicht von der Nummer 8 Position ein bisschen mehr Ball in der Hand hat. Das finde ich gefährlich für Irland. Bei mir sind riesengroße Fragezeichen bei jemand wie McCarthy in der zweiten Reihe. Der hat wirklich meines Erachtens nicht so geliefert in den Spielen. Schafft, glaube ich mal, keine 80 Minuten. Und das ist aber ein bisschen die Fragezeichen. Es gibt keine zweite Reihe Auswechsel auf der Bank. Das heißt, dass irgendwo müssen Ryan, McCarthy und Byrne irgendwie das ganze Spiel halt durchmachen, beziehungsweise 2 von 3 dadurch. Ich bin mir auch nicht so sicher. Also, wir sind ja nicht beim Training. Wir sehen halt nicht, was Farrell sieht, aber er sieht anscheinend, dass diesen Rakete im Popo von Van der Vlier auf jeden Fall was getan hat. Weil, wie kann er von der 23 gar nicht dabei sein und dann komplett rein? Das finde ich halt schon merkwürdig, aber es war bei James Lowe halt ähnlich. Let's see.
Ja, und er hat, man, Andy Farrell, man kann sagen, was man will. Auch bei British and Irish Lions Auswahl gab es auch einige Kritik, ne, von Leuten, ne, warum starten Tom Curry und Byrne? Und haben dann auch geliefert im ersten oder zweiten Spiel, ich glaube im ersten.
Ich glaube, so an manchen Spielen sieht man, dass die Saison einfach extrem lang war. Also bei denen, also zum Beispiel du hast Vince Corey und Byrne, da sieht man schon. Let's see. Ich tippe auf Irland, aber das ist mehr mit Herz als sonst. Also auswärts ist schwer, finde ich halt super schwer.
Tipp mal auf England plus 8. Okay.
Dann das Spiel Schottland gegen Wales. Ja, lass uns mal kurz mal anschauen. Große News dort, also wahrscheinlich Schottland, sehr viel verletzungsbedingt
Verletze, ja.
müssen ja durchwechseln. Auf jeden Fall einige sehr schwere Verletzungen aus dem letzten Spiel. Das heißt, ein paar Recalls. Die starten mit Macbeth, Cherry, Ferguson, Williamson, Cummings, Brown, Darge und Ferguson auf 8. Genau, und dann eine Hintermannschaft. Ben White, Finn Russell, vom letzten Spiel sehr stark. Van der Merwe kommt aus der Kette rein. Tuipulotu, Hugh Jones, Chastain und Blair Kinghorn wieder aus dem Nix ins Starting 15. Auf der Bank dann Turner, Schumann, Miller-Mills, Gilchrist, Bayliss, Horn, Jordan und Graham. Also verletzungsbedingt war quasi Dempsey auf jeden Fall verletzt. Ich weiß nicht genau, was er getan hat, aber auf jeden Fall sah nicht so gut aus.
Richie.
Richie, das war gebrochenes Bein auf jeden Fall, glaube ich mal, hat er vom Clubmannschaft gesagt.
Und Dobby.
Und Dobby, das sah aus wie ein Schulter ausgekugelt oder so. Also ich habe es nicht genau gelesen, was war, aber das sind drei schwere Verletzungen. Deshalb die starke Positionsänderung. Wales-Mannschaft, wahrscheinlich die News davon. Ein paar Leute, die wenig bis gar nicht dabei waren, sind drin. Genau, dann guck mal. Carey, Lake, Francis, Jenkins, Carter kommt halt rein dazu. Plumtree, Man Wright, dann auf der Hintermannschaft Thomas Williams. Costello kommt rein auf der 10, das ist so ein bisschen eine Überraschung. Adams, Hawkins, James und Hammer Webb von Leicester, der U20 für England gespielt hat. Und Rhys Summitt, dann machen die 15. Elias Smith, Griffin, Thomas Botham, Hardy, Evans und Murray auf der Bank. Wo bist du überrascht? Was stellst du dir vor für ein Spiel? Kann Schottland einen Schottland machen und irgendwie doch verlieren oder werden die halt doch gewinnen?
Also ich sehe hier Schottland einfach nicht. Also wenn, ja, ich fresse einen Besen, ne, aber es kann sein, dass ich wieder total falsch liege. Ich meine, es ist immer noch krass, dass man halt Verletzte hat und dass man so eine Leute, auch wenn sie vielleicht außer Form sind, dass man trotzdem so eine Leute wie Duan van der Merwe oder Blair Kinghorn einfach mal so reinbringen kann, sage ich mal so. Und ich, kurz gesagt, ich glaube, das wird immer noch für Wales reichen. Also wenn Bjørn van der Merwe eins kann, dann ist es geradeaus durchrennen und durch die Leute wirklich slicen wie ein Hot Knife through Butter. Das hat er gegen England bewiesen und ich denke, dass das auch gegen Wales passieren kann. Insbesondere wenn man denkt, dass Verteidigung, also sehr viele Missed-Tackles bei Wales, nicht in der richtigen Position gestanden, also viele Löcher, viel Platz gelassen und ich glaube, das ist schon sehr, passt schon sehr für einen Spieler wie Johan van der Merwe. Also wenn man die in einem Spiel wieder zurückbringen kann, ihn und Kinghorn, dann bestimmt in diesem Spiel. Auch wenn es in Wales ist. Aber trotzdem. Ich meine, wenn du dir eins zu eins die Leute da anguckst, ne? Also wirklich,
Ja.
ich habe es jetzt gegenüber auch stehen. Und das Lineup muss natürlich auch funktionieren und Scrum muss natürlich auch funktionieren und so weiter und so fort. Wissen wir alle, wenn das Lineout so dysfunktional wie gegen Italien ist, wird's, dann macht man sich natürlich das Leben schwer, ne? Das wäre ein typisch schottisches Ding, sag ich mal so natürlich. Aber also, und wenn die da Probleme dann haben, insgesamt auch im Spiel, dann weiß man, dass es halt, die müssen halt einen Mentalcoach irgendwie engagieren oder mehrere am besten gleich, ne? Weil wie
Ja.
kannst du denn in so ein Wechselbad der Gefühle halt von Italien relativ weit unten, dann emotional nach oben, man kann sich auf einmal aufraffen gegen England und dann kann man es nicht gegen den vermeintlich schlechtesten Six Nations Teilnehmer, der 25 von 27 Spielen verloren hat. Dessen letzter Sieg in den Six Nations 3 Jahre zurückliegt, 12 oder 17, 12 Six Nations-Spiele verloren. Also, du hast Zeichen der Besserung letztes Mal erwähnt, aber, und es gibt Lichtblicke, ne? Aaron Wainwright, Thomas Williams, Josh Adams ist auch noch gut, Lewis Re-Summit, aber der Rest, also, denke, da wird es nicht reichen.
Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, du hattest so ein bisschen gesagt, vielleicht zum Anfang, bevor wir den gesamten Preview gemacht hatten, welche Spiele Wales quasi so sich anschaut, für wo können wir was holen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass diesen Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Schottland, die wir bisher gesehen haben, Dass Wales das vielleicht so, wenn Wales jetzt auf alle Spiele schaut, werden halt sowas, du hast ja gesagt, Italien werden halt mal anschauen. Aber die haben sich bestimmt gedacht, Wales, das wird halt wenig gegen England zu holen sein, es wird wenig gegen Frankreich zu holen sein und ich glaube Irland auch, letzten Endes, weil die da auch auswärts sind. Und hier diesen Spiel und das Spiel gegen Italien, das sind die Spiele, wo Tandy auf jeden Fall schon denken müsste, hier müsste zumindest ein engeres Spiel zu haben sein und deshalb bin ich so ein bisschen so ja zwiegespalten, wie das halt so aussehen könnte. Und andersrum, du hast ja gesagt, Blair Kinghorn, Duane van der Merwe, also die kommen in die Mannschaft rein, auch teilweise form- oder verletzungsbedingt, ne? Aber die haben auf jeden Fall was offen. Also Kinghorn und van der Merwe waren halt bei den Lions dabei und dann komplett bei Schottland raus für zwei Spiele. Also das ist schon irgendwie so ein Denkzettel. Und deshalb denke ich, dass die hier auf jeden Fall heiß sein werden, zu beweisen, ey, ohne mich hier geht gar nichts.
Ich bin mein Geld noch wert. Ja.
Und deshalb denke ich mal, dass die beiden auf jeden Fall so eine Rechnung offen haben. Im Sturm, das sind halt nicht so absolut Giganten in Schottland, aber trotzdem glaube ich mal ein Ticken mehr, als was Wales hat. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist das Spiel, wo Wales sagt, hier ist vielleicht noch was zu holen. Und deshalb, wenn ich so ein bisschen taktisch so auch
Und
so
nicht nur
angehe.
Steve Tandy war, glaube ich, bei Schottland, war er 6 Jahre Defense Coach, das hat man schon gesagt. Ich glaube, auch ein anderer walisischer Coach war auch, ich habe jetzt den Namen vergessen, war auch, der jetzt bei Wales ist, war auch längere Zeit bei Schottland. Also man kennt die Leute, man kennt Strukturen, ein bisschen, ein paar Spieler, ne? Klar, ja, Spiel ändert sich, in ein, 2 Jahren kann einiges passieren, aber trotzdem, man kennt vielleicht auch einige Schwächen.
Und das offene Spiel, also das wie Schottland spielen würde oder wollen, wenn das Wetter so ist, ist quasi dann auch was, was vielleicht auch in den Händen von Rhys Summitt geht. Also ich kann mir halt vorstellen, dass mit ihm mit ein bisschen Platz, dass er vielleicht so einen guten Tag haben könnte. Aber das ist einfach so ein Gefühl von, wie Schottland spielen wird.
Okay, ich sag Schottland plus 15. O'Donnell überlegt hier, der Hörer und die Hörerinnen.
Ich sage irgendwie, es ist halt nicht so deutlich, wie man denkt. Ich glaube, ich tippe halt Schottland, trotzdem Schottland, aber ich glaube, das wird viel enger, als die meisten Leute erwarten. Let's see.
Okay.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Frankreich in
Frankreich gegen
Italien,
Italien.
in nicht in Paris, sondern in Lille, glaube ich. Ja.
Und bisher keine Mannschaften draußen, aber wahrscheinlich die größte News, die ich gelesen hatte aus Frankreich, ist Thema Salary Cap und dass Antoine Dupont einiges an Gelder zugeflossen sind, die quasi letzten Endes in Frage stellen, ob Toulouse doch den Salary Cap brechen, indem der hat
Oh.
so Image Rights und solches hat bezahlt haben. Hast du das schon gelesen? Das war
Nee, noch
heute
nicht
irgendwie.
gelesen, aber das hört, riecht stark nach Saracens, wo man wieder irgendwas
Genau.
verschleiert. Bei Saracens waren es auch teilweise, glaube ich, irgendwelche verwertbaren Bilder oder so. Zumindest gab es da auch mal eine Diskussion, aber größtenteils waren es ja dann Immobilien und Wertsteigerungen bei Immobilien oder so. Ja, das ist dann sehr interessant, ne? Wenn man halt den Leuten, wenn man irgendwelches rum hin und her schiebt, das keinen direkten
Ja.
Geldwert hat. Also das hat schon einen Geldwert, aber fließt vielleicht erstmal nicht irgendwo aufs Konto ein, sondern es geht dann um das, was es wert sein könnte in der Zukunft. Interessant.
Also da quasi auf jeden Fall ein bisschen Unruhe wahrscheinlich gesorgt. Ich glaube, es war es ein Mediolipik. Glaube ich, machen wir es durchlesen. Genau,
Ja, gibt es da
für
groß
das
Verletzte?
Spiel.
Ja.
Für das Spiel weiß ich ja nicht. Gibt es gar keine Karte bisher. Also ist erst am Sonntag das Spiel. Was stellst du dir vor, jetzt ohne die Mannschaften gesehen zu haben? Aber ich glaube, es wird nicht so viel durchgewechselt auf beiden Seiten. Was stellst du dir vor für ein Spiel?
Italien wird gut mithalten können. Ich glaube, letztes Mal sah es, ich glaube, letztes Jahr sah es nicht so gut aus für Italien gegen Frankreich. Das war relativ deutlich.
73, 24, ja.
Und das war aber dann auch sozusagen, auch sogar in Italien, ne?
In Italien, ja, genau. Das letzte Mal in Frankreich war 13-13 und dann
Das war,
vor
als
drei Jahren.
Gabisi vom Tee verrutscht ist, als es geregnet ist oder so und er den Kick nicht nochmal genommen hat oder irgendwie sowas. Irgendwie der Ball ist abgerutscht.
Davor, ja. Und davor war quasi 29, 24, also zwei engere Spiele, sag ich mal, und dann letztes Jahr sehr deutlich in Italien. Ja.
Also ich sag's mal so, beide Mannschaften, wenn man 1:1 die Position vergleicht, wer aus der
Ja.
italienischen 15 sollte in die französische einfach so reinslotten. Vielleicht, ich weiß nicht, was mit Brex und Menicello ist, im Vergleich zu den beiden jüngeren Centern von Pau, die bei Frankreich gespielt haben, aber trotzdem, Jalibert und Dupont scheinen anscheinend doch sehr gut zu funktionieren, obwohl das einige anders gesehen haben vorher, vielleicht auch wir. Ja, es fehlen, vielleicht ist es immer noch nicht die stärksten Stürmer und auch nicht die stärkste erste Reihe bei Frankreich. Ich weiß nicht, ob Italien da zumindest gegenhalten kann. Aber dann ist halt die Frage, ja, gegenhalten ist halt eine Sache, aber was ist mit unter Druck setzen über 80 Minuten? Und da denke ich, also wenn du
Das
das
Ding
Spiel aus
hat,
italienischer Sicht gewinnen willst, ne? Hm.
das Ding ist halt so bei Italien und das haben wir bisher gesehen bei Frankreich, dass sie halt relativ wenig machen müssten und haben relativ schöne, schnelle, deutliche Versuche gelegt. Und ich glaube, dass Italien sehr gut mithalten können, teilweise, phasenweise. Aber das ist irgendwie so ein Damm bricht und dann, dass Frankreich vielleicht einfach so ein bisschen zugig und schnell so Punkte holt und dann verliert man quasi ein bisschen die Motivation, wenn es halt deutlich auseinandergeht. Und wenn es so ein bisschen so in Frankreich dann in so ein bisschen Party-Modus kommt, Fans sind dabei und solches, dann könnte es so ein bisschen mehr auseinanderziehen. Das wäre so ein bisschen der Verlauf von dem Spiel vom letzten Mal. Aber genau, ich kann mir halt nicht so vorstellen, wie Frankreich das jetzt so aus der Hand gibt, so diesen Weg zum Grand Slam sozusagen. Also,
Ja.
das ist dann so ein bisschen das Ding. Die werden halt nicht Italien unterschätzen und denken so, ach so, sondern die werden halt gnadenlos sein. Das ist so ein bisschen, wie ich halt so
Ob
denke.
das Wetter eine Rolle spielen wird, ist 30 bis 40 Prozent Regenwahrscheinlichkeit für Lille am Sonntag angesagt. Insbesondere am Nachmittag geht es auf 60 oder 70% hoch um 16 Uhr, wenn das Spiel angesetzt ist. Ja, vielleicht. Ja, es kann in beide Richtungen gehen. Also, dass Italien das gewinnt. Aber dass es vielleicht doch knapper ausgehen könnte. Du denkst, es wäre Schottland, ich knapp ausgehen kann. Ich denke, vielleicht ein, zwei Sachen stimmen oder nicht stimmen, Wetter vielleicht, dass das dann hier knapper ausgehen kann.
Ich glaube, Richtung Fantasy würde ich halt mal sagen, dass die Franzosen eher die Punkte holen. Also denke ich, da sollte man Top-Loading French Players in der Mannschaft.
Ich
Und
sage am
zwar.
besten gar nichts dazu.
Oder du sagst was und dann die Leute machen das Gegenteil.
Arundel,
Ja.
Harry Arundel.
Could be, could be.
Weiß ich nicht.
Okay.
Rugby Europe Championship.
Yes.
Deutschland, Belgien, Squads sind noch nicht draußen. Wir spielen in Belgien Samstagabend, 20 Uhr. Ist bestimmt eine schöne Flutlichtatmosphäre. Ich weiß nicht, ob das als Auswärtsteam, das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Bin gespannt auf Georgien, Spanien. Ich bin nur schnell durch die georgische Mannschaft gegangen. Die 15 Starter, ich glaube bis auf die 11, spielen ein, zwei, drei Leute spielen bei diesem Black Lion Team, was im Challenge Cup spielt. Der Rest spielt alles Pro D2 oder auch sogar Top 14. Also da ist die volle Kapelle am Start.
Also Tipps, starken Sieg für Georgien.
Ja, ich habe mir nicht die einzelnen Spanien-Spiele angeschaut. Ne? Ich hätte gehofft, dass das Spiel in Spanien ist. Obwohl, dann wären die Georgier wahrscheinlich noch näher dran, weil die alle in Frankreich sitzen.
Und bei Deutschland, was ist dein Gefühl dort? Also jetzt ohne Mannschaften.
Schwierig. Also ich habe noch mal geschaut, welche Mannschaft, also welche Leute gespielt haben in diesem Rapid Charge
Für Belgien, weißt du?
gegen
Ja.
Namibia und gegen Samoa und gegen Brasilien. Da wird wahrscheinlich der Großteil dann auch spielen, gehe ich mal von aus. Ne? Also die haben da schon eine Konsistenz, battle-hardened, wie man sagt. Belgien Samstagabend gegen den großen Nachbarn Deutschland, da will man sich immer beweisen. Weiß nicht,
Daumen drücken.
ja, auf
War für
jeden
eine
Fall.
Überraschung.
Vielleicht, also wie gesagt, Rugby Europe Championship, vielleicht wird, also jetzt ist ja sozusagen das Ende nach zwei Saisons. Jetzt wird
Ja,
wieder
es wird zusammen
zu,
gewertet, ja.
das heißt, man kann absteigen und es kann natürlich auch sein, dass wieder auf sechs reduziert wird. Das heißt, es vielleicht reicht dann auch nicht der siebte Platz oder so. Das wird man sehen, da bin ich sehr gespannt.
Aber dann kommst du auf diese Playoff-Spiele dann. Die werden wir halt sehen. Die werden wir halt wissen, wo und welche Richtung das geht, wenn jetzt das ausläuft. Aber für heute müsste es halt wohl reichen. Wir drücken Deutschland die Daumen natürlich in Belgien. Und ihr drückt mir alle Irland die Daumen natürlich. Außer Jan. Aber genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wünschen euch extrem viel Spaß am Wochenende bei den Spielen. Und hören uns wieder dann Anfang nächste Woche bei Vorpass.
Pass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.